www.kamikaze-radio.de. Düdelhaiai habe ich am Telefon.
Dum, 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 dum. Ein Hai hat es raus aus dem Radio. Dum, 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 dum. Na, hast du schon Schiss gekriegt, Mini?
Hai-Alarm.
Mhm. Ja, ich krieg dauernd Schiss, wenn ich im Wasser bin, weißt du? Weil du weißt ja immer nie, wer dir da entgegengeschwommen kommt.
Ah, ich wohne ja an der Nordsee, weißt du? Und das Problem ist, an der Nordsee, wenn du da rumschwimmst, du siehst ja noch nicht mal was.
Ja, unser Gitarrist, der wäre fast mal in der Nordsee draufgegangen. Der ist ja Taucher. Und da hat er dann mal so Wracktauchen, glaube ich, gemacht und ist in eine ganz verfickte Strömung geraten.
Okay.
Ja, und die Sicht dann in der Nordsee ist ja nicht sonderlich tolle.
Richtig.
Und dann hatte er im Prinzip, der musste an so einem Seil runtertauchen. Dann hat dann damals sein Tauchlehrer gesagt, so pass auf, hier, du darfst das Seil auf keinen Fall loslassen. Hangel dich an dem Seil runter, praktisch bis du unten bist, da ist das Wrack. Ja, der Mani irgendwie so an dem Seil runter, ich weiß nicht genau, wie tief das war. Und irgendwann hat er das Seil mal trotzdem halt durch irgendeinen blöden Zufall losgelassen. Dachte sich aber auch nichts dabei. Sondern ach, dann sink ich mal einfach auf den Grund. Ist ja alles gut. Dann ist er weiter gesunken, blub, 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 blub. Und immer, also die Sicht war fast null. Und irgendwann war er dann unten und konnte den Sandboden sehen. Und dann sah er nur, wie unter ihm der Sandboden praktisch wie so ein Film nur davon rast die ganze Zeit. Und da wurde ihm wohl klar, dass er sich wohl an einer ziemlichen Geschwindigkeit bewegt und dass er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr an der Stelle ist, wo das Seil war. Da ist er einfach nur aufgetaucht. Und als er dann aufgetaucht war, war das Schiff nicht mehr zu sehen, von dem aus er gestartet ist. Hat dann so schön die ganzen Notfallprozeduren durchgezogen, also die entsprechenden Signallampen angemacht, Funkempfänger an und wurde dann ein Stündchen später auch gerettet. Aber das war wohl auch kein schönes Erlebnis, weil wenn du plötzlich so auftauchst und ganz alleine mit deiner aufgeblasenen Schwimmweste dann noch in der Nordsee dümpelst und keinen blassen Schimmer hast, ob dich irgendjemand da je rausziehen wird.
Ach, übel, ey.
Aber, weißt du, was so ein richtiger Dödelhai ist, der gerät ja nicht in Panik und sagt, das Wasser ist mein Element, da kommt schon jemand.
Ich wollte gerade sagen, ein Dödelhai müsste sich im Wasser doch pudelwohl fühlen.
Ja, tun wir auch dauernd. Ich meine, also die Haie und Wasser, hör mal, das ist sozusagen wie Bier und Männerkehl.
Passt und gehört zusammen.
Natürlich, natürlich, passt auch. Ja, darum sind wir auch mal gerne in Kuba, das ist immer so ein Lieblingsland. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen warten, bis wir durch den ganzen Merchandise-Verkauf mal wieder ein paar Flugtickets zusammenkriegen. Weil die investieren wir dann immer so voll in Trips nach Kuba und spielen dann meistens ja da.
Ich habe gehört, es ist wieder eine Kuba-Tour geplant irgendwie?
Ja, es gibt da ein paar ganz geheimnisvolle Gerüchte, aber die müssen natürlich unter uns bleiben, ne?
Okay.
Weil es war ja mal vor nicht allzu langer Zeit, waren ja unsere kubanischen Kumpels hier, also da gibt es ja die Band Tendencia in Kuba, die ja da eine richtig große Nummer ist und die haben wir hier von Impact und mit Dödelhain dann schon mal vor ganz vielen Jahren auf so einer Vinylplatte rausgebracht, weil die damals halt keine Chance hatten, veröffentlicht zu werden. Und als wir vor ganz vielen Jahren in Kuba waren, haben die uns ein Tonband mitgegeben und gesagt, hey, wenn ihr in Deutschland seid und ihr könnt mit diesem Senkel-Tonband irgendwas anfangen, das wäre super. Dann sind wir mit diesem Tonband damals ins Weißlandstudio gegangen, haben gesagt, hey Uwe, mach da mal eine richtig tolle Platte raus. Und Uwe irgendwie alles noch an Technik da reingeballert, was ging. Dann haben wir da irgendwie 1000 Singles damals von gepresst, haben die auf Verkauf gekriegt, alleine wegen dem Exoten-Status. Und haben dann die Jungs die Kohle praktisch halt über eine kanadische Bank noch irgendwie zukommen lassen. Und davon haben die sich damals Instrumente gekauft. Das war so der Anfang. Und dann irgendwann ist diese Band in Kuba scheiße berühmt geworden. Also jetzt sind die so, weißt du, verdiente Band des Volkes, vom Staat gesponsert, haben jetzt natürlich alle Möglichkeiten, spielen in Fußballstadien, können auch durch die ganze Welt fliegen, haben Diplomatenpass, also die sind richtig groß geworden. Ja. Und die waren letztens hier in Deutschland, war so eine Spontansache, die sollten eigentlich eine Spanien-Tour machen, hatten so eine Woche Zeit, nee, Quatsch, einen Monat Zeit sogar, und dann riefen sie mal irgendwann an, ey, können wir ein paar Konzerte klar machen, wir sind jetzt gerade in Europa, wir kommen nach Deutschland. Ja, ich alle möglichen Leute angerufen, die man noch kannte, die Jungs von Dritte Wahl und noch ein paar andere, damit noch überall ein paar Konzerte sind. Und dann haben wir auch ein Konzert, das war richtig lustig, mit Jello Biafra, weil der hat zufällig zu dem Zeitpunkt in Köln gespielt. Dann wurde er angefragt, hey, Herr Biafra, haben Sie nicht Bock, eine kubanische Vorband zu nehmen? Das fand er wohl sehr witzig, so als amerikanische Band, hat er auch gesagt, ja klar, mach ich. Und dann haben Tendencia mit Jello Biafra hier in Köln gespielt. Das war super geil, weil die Band kann natürlich auch gut vom Leder ziehen. Jetzt ist hier der Kubaner, der Sänger, auf die Bühne gekommen und sein erster Satz war dann, weil er kenne dies noch gar nicht so wirklich. Auch Jello Biafra war für ihn zwar so dumpf ein Begriff, aber er wusste jetzt nicht, dass der mal wirklich so die Punk-Ikone war. Stellt sich auf die Bühne, ja, wir als Kubaner, wir sind ja so versöhnlich, heute spielen wir mit einem amerikanischen Klassenfeind zusammen. Oh. Eigen, wie versöhnlich wir sind, haben wir uns dazu entschlossen, das einfach mal zu tun. Ich ging da und lachte mir erstmal einen ab. Und danach haben sie sich dann alles total super verstanden. Und dann ist diese Idee entstanden, eventuell, das ist noch nicht mal ansatzweise spruchreif, aber es ist nicht so abwegig, eine Tournee durch Kuba man natürlich auch Feuer und Flamme. Ich meine, so gerade als amerikanischer Klassenfeind ist es natürlich, weißt du, wie Michael Moore, der auch gerne immer in Kuba brilliert, wenn die Amis so wieder auf den Geist gehen, wäre das natürlich eine ziemlich coole Klamotte. Und davon dann eventuell ein geiles Video rausbringen, das stelle ich mir schon sehr cool vor.
Wart ihr nicht zum Jahrtausendwechsel, zum Millennium in Kuba?
Ja, das sind wir damals nach Kuba gegangen, weil uns der ganze Millennium-Hype total auf den Keks ging. Das wurde immer schlimmer. So, je näher Silvester kam, desto mehr Stress entstand plötzlich um uns herum. So alle irgendwie, jeder wollte noch die nächstgrößere Mega-Party machen und wir brauchen alle Hyper-Partys, wir brauchen Laserstrahlen, die in den Himmel 2000 malen. Und irgendwann denkst du dir so, ja, der ganze Scheiß Trubel geht mir doch tierisch auf den Sack. Und dann haben wir uns im Dödelhype-Proberaum überlegt, wo können wir hingehen zu Silvester 1999 auf 2000, wo wahrscheinlich nichts los ist. Und irgendwie dachten wir, das ist bestimmt Kuba. Mhm. Wir haben damals noch einen Brief geschrieben, das war so auf letzten Drücker, noch weil die hatten noch keine E-Mails zu dem Zeitpunkt in Kuba, nach dem Motto, ob da irgendwas möglich wäre, wir würden gerne mit Dödelhype halt die Jahreswende da feiern. Ja, dann kam noch gerade ein Brief so, ich weiß nicht, 3 Wochen, ich glaube, vor der Jahreswende an, so, ja, wenn ihr Bock habt, wir organisieren ein Konzert. Und dann haben wir irgendwie Last-Minute-Tickets noch irgendwie klar gemacht und sind mit der ganzen Band nach Kuba geflogen. Ja, und haben dann in so einem total kleinen Club eigentlich, wo aber dann trotzdem 800 Leute drin waren, so Open Air, haben wir dann in der westlichen Provinz Pina del Rio, haben wir dann lustig ein Konzert gemacht, auch zusammen eben mit Tendencia. Und das war eines der geilsten Silvester, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Also es war auch wirklich halt, es war kein riesiger Hype drumherum, es gab auch keine riesigen Laserstrahlen. Dann waren so ein paar Bullen noch auf den Straßen, die dann um 12 mit ihren Kalaschnikows in die Luft geschossen haben. Oh. Habe ich auch nie vergessen, das war einfach halt irgendwie stilvoll, weil es gab ja keine Kracher, also musste man jemand anderes machen, ne? Und auf dem Konzert waren alle, das war wie so ein Volksfest dann. Da war die 70-jährige Oma war beim Dödelhype-Konzert, irgendwie irgendwelche Väter mit ihren 6-jährigen Kindern und alle haben einfach nur das Ereignis abgefeiert, weißt du, das ist halt diese Exotenklamotte. Ja, die hätten da Volksmusik spielen können. Was wir gespielt haben, war zu dem Zeitpunkt völlig scheißegal. Es war einfach nur so ein richtiges geiles Straßenfest. Es fing praktisch in diesem Club an. Und irgendwann hat sich dann die ganze Klamotte draußen auf die Straße verlagert, alle am Rumsaufen und eben sagt dazu dann eben die Bullen total strack mit ihren kleinen Kalaschnikow ballerten lustig in den Himmel. Da kam noch der Polizeichef an, meinte noch zu uns so, hey, ich hab gehört, ihr pennt ja in diesem Arbeitercamp da um die Ecke und ihr fahrt bestimmt noch Auto. Wenn ihr besoffen Auto fahrt, fahrt nur ganz langsam, nicht schnell, nur langsam. Und so, ja, alles cool, ist schon in Ordnung. Und das war ja, fand ich, das habe ich nie vergessen, das war jetzt der geilste Silvester überhaupt.
Wie lange war denn Kuba?
2-3 Wochen war das.
Malaysia seid ihr auch gewesen?
Nee, da gibt's nur ein Tape von uns.
Ah, okay, alles klar, stimmt. Genau, genauso.
Wir wollten da nochmal hin, das hat sich bis jetzt noch nicht so wirklich ergeben, aber ich bin guter Dinge, bisher haben wir noch alles irgendwie, hat sich immer so entwickelt, dass wir dann doch was gemacht haben. Und Malaysia war das mal, da haben wir mal mit einem malaysianischen Label CDs getauscht, auch schon super lange her. Das werde ich auch nie vergessen, die haben eine Oi-Band damals rausgebracht, da haben wir uns echt bepisst verlachen. Die hieß Proud to be Malaysian.
Okay.
Da war schon, weißt du, auf dem Cover waren so ganz kleine Spargeltarzähnchen drauf, also wirklich die kleinsten, zierlichsten Skins, die du dir je vorstellen kannst. Und die guckten völlig verstört in die Kamera und da drüber Proud to be Malaysian. Da war schon so, man, wenn das irgendwie halt, wenn es coole Skins gibt, dann auf jeden Fall die. Und das Label wollte dann mit uns erstmal CDs tauschen, haben wir auch gemacht. So, die Texte waren alle völlig unbedenklich. Und dann irgendwann kam so eine Anfrage, ja, ob wir nicht Bock hätten, dass die Dödelhaie lizenzieren. Und wir so, ja, wie denn jetzt genau? Ja, wir wollen Tapes rausbringen. Haben wir gesagt, ja, Gott, was zahlt er denn? Da sagten die dann damals irgendwie, ich glaube, 500 Euro. Und für so Malaysianer war das, glaube ich, schon ziemlich viel Kohle. Dann haben wir gesagt, okay, wenn er 500 Euro bezahlt, dann müsst ihr danach nichts mehr, also nichts mehr an Lizenzen tun, dann könnt ihr auf Tape wohlgemerkt immer leise so viel Dödelhaie-Tapes raus, so wie ihr Bock habt. Das Einzige, was wir halt haben wollen, sind einfach ein paar freie Exemplare, weil die cool aussehen.
Ja.
Ja, haben sie auch gemacht, die haben natürlich 500 Ocken bezahlt und danach kamen dann auch die Dödelhaie-Tapes und davon stehen noch ein paar jetzt bei mir im Schrank, weil das einfach cool ist, du hast ein Tape von dir selber, da sind so Schriftzeichen drauf, die du überhaupt nicht lesen kannst.
Das heißt, wie viel hast du davon noch liegen? Selber?
Ich habe selbst hier noch 3 Stück.
Achso, ich wollte nicht irgendwie, dass er erst noch 10, 20, 30 Stück liegen.
Nee, also, weil wir hatten auch nicht so viele davon, dementsprechend, die würden wir auch halt so nicht mehr hergeben.
Ich wollte gerade sagen, also käuflich nicht mehr erhältlich.
Nee, auf keinen Fall. Da müsstest du schon nach Malaysia fliegen und vielleicht irgendeinem von diesen kleinen Dörfern im Dschungel, ne, kommt plötzlich Sandokan, der Tiger aus Malaysia, wenn man diese uralten Serie noch kennt, und sagt dann irgendwie, guck mal, ich hab hier eine Dödelheit-Tape.
Aber stell mal vor, man taucht da echt mal irgendwo auf und macht da ein Konzert und die Leute in Malaysia oder so singen die Songs mit. Ich meine, das ist ja der Hammer.
Das haben wir in Russland auf der Tour gemerkt, das war auch sehr strange, als wir vor ein paar Jahren unsere Russland-Tournee gespielt haben, weil wir dachten ja früher auch nicht, dass uns dann irgendjemand in Russland kennt, aber der Zufall spielt ja oft merkwürdige Scherze. Ja. Und irgendwann hatte ich auch mal einen russischen Labelpartner, der Dimitri von Neuro Empire, mit dem haben wir auch getauscht, macht man als Label ja oft sogar, weil, weißt du, gerade wenn man mit Ländern tauscht, ja. Wo du sagst, ja, für Geld würdest du die CDs alle gegenseitig nicht verkauft kriegen, also denkst du dir auch, dann tausche ich mal 200 Punk-CDs aus Deutschland gegen 200 Punk-CDs aus Russland und so hat jeder irgendwie was davon, weißt du, und die ganzen Leute lernen mal anderen Krams kennen.
Richtig.
Ja, das haben wir dann so ein paar Jahre gemacht und dann irgendwann kam eine Mail von Dimitri, hör mal an, ihr müsst mal unbedingt hier eine Tournee machen, die jungen Kids in Sibirien kennen euch gar nicht mehr. Ich habe zurückgeschrieben, wieso sollen die uns gar nicht mehr kennen, kannten schon jemals. Ja, dann kam von ihm so, natürlich, Dödelei, kennt man doch hier. Und dann ich so, warum? Ja, dann irgendwann hat er mir dann praktisch halt geschrieben, ja, es gab mal diese CD, Dödelhaie Daily Terror Live in Südtirol.
Ja, genau.
Noch zu Zeiten des Warschauer Paktes praktisch. Und irgendein Russe war aus irgendwelchen ominösen Gründen auf dem Konzert, hat sich dann damals die Vinyl-Doppel-EP von Dödelhaie Daily Terror gekauft, ist mit der EP nach Russland gegangen und hat die auf Tape damals tonnenweise verbreitet. Das haben wir hier gar nicht mitgekriegt, weil damals gab es ja noch die Sowjetunion. Und das Ding ist rumgekommen ohne Ende, weil in solchen Ländern ist es ja häufig so, die paar Bands, die dann da halt kopiert werden, die sind dann irgendwann Legende und die Band selbst weiß das gar nicht. Das war ja in der DDR damals genauso mit Bands wie Toxoplasma und so weiter, die war ja in der DDR viel berühmter als im Westen.
Ja.
Einfach nur, weil die natürlich sehr, sehr schwierig zu bekommen waren und jeder wollte die irgendwie kopieren. Also die paar, die man damals halt hatte. Ja, und so ist das halt in Russland gewesen. Und dann waren wir plötzlich in Novosibirsk, war man eine Legende, ohne das zu wissen. Dachten, macht ja Spaß, ist ja auch schön, großkotzig, wie wir sind. Dann spielen wir quer durch Russland. Und hier dieser Labelpartner von uns hat dann auch wirklich eine Tournee hingekriegt, die war auch richtig geil. Die war natürlich sehr strange. Also man muss sagen, Kubaner waren mir näher als die Russen. Also ich habe die kubanischen Punks oder die kubanische Subkultur, die habe ich besser verstanden, also von ihrer Mentalität und von ihrer Art und von den Diskussionen und Problemen als die Russen. Das war trotzdem sehr geil. Also möchte ich auch nicht missen, aber es war so eine Tournee zwischen Mafia, Alkohol und altem Stalinismus. Irgendwo dazwischen. Also du wusstest immer oft nicht, was du von den Leuten halten solltest, mit denen du abends gesoffen hast. Du hattest natürlich immer so zwei, drei, die überhaupt Englisch konnten. Das heißt, sehr viel ging wirklich nur im Alkoholgestammel unter. Weil das war auch eine Tour, die haben wir wie im Rausch so verlebt. Also wir haben fast nie was zu fressen gekriegt. Das war eher selten. Aber wir haben natürlich Alkohol gekriegt, bis der Arzt kommt. Und jeder wollte mit dir saufen. Und jemand konnten wir gar nicht mehr. Weißt du, du wirst in so einen Minibus gezwängt, 400 Kilometer über irgendwelche Holperpisten, quer durch irgendwelche Tigers gekarrt. Dann hängst du noch mit so kleinen Augen da. Dann weißt du überhaupt nicht, in welcher Stadt du bist. Du bist irgendwo, keine Ahnung. Dann sagen die, ja, heute spielen wir hier in dem alten Theater. Wir sind jetzt in Bryansk. Das ist ja, wo zum Teufel ist bitte Bryansk? Ja, ja, irgendwo hier in Russland. Das heißt, wenn die uns da ausgesetzt hätten, wir hätten nie gewusst, wo wir sind. Dann spielst du, dann nach dem Konzert torkelst du von der Bühne, weil du eh noch völlig fertig bist von den Tagen davor. Dann kommt wieder eine ganze Horde Russen, immer alle super freundlich. Ey, Wodka trinke, bla bla bla. Dann sagst du, oh, ich kann nicht mehr. Dann gucken sie sich plötzlich ganz böse an. Ach, ihr wollt uns also beleidigen. Und dann denkst du dir, oh, die sind so viel, die willst du überhaupt nicht beleidigen. Nein, ich trinke mit euch natürlich. Ja, so ziehen sich ja die Tage dahin und irgendwann bist du nur noch ein lallendes Bündel, was auf eine Bühne geschubst wird.
Ja, ja, völlig kaputt. Pass auf, Ponyhof.
Oh ja, Ponyhof, spiel doch mal Ponyhof.
Ich spiel mal Ponyhof und dann quatschen wir gleich weiter.